und mich. Osterleute gehen weiter, die dürfen zweifeln. Osterleute lieben, Osterleute hoffen und singen. Und heute geht es um eine weitere Eigenschaft, die Osterleute ausmacht. Und wir haben gerade schon ein bisschen darüber nachgedacht. Osterleute beten. Osterleute beten, weil Jesus Vorbild darin war, zu beten. Schon am Anfang seines Wirkens lehrt Jesus darüber, wie man beten kann und beten soll. In der Bergpredigt, die dem Matthäusevangelium nach am Anfang der Wirksamkeit stattgefunden hat, redet Jesus über das Gebet und gibt all den Menschen, die ihm dazu hören, eine Formulierung mit an die Hand, die uns bis heute sehr wohl vertraut ist. Wir haben sie gerade in Liedform gesungen. Und das Vaterunser ist als Gebet ganz feste verankert in den Gottesdiensten vieler christlicher Kirchen und auch in der persönlichen Frömmigkeit vieler Christen und Christinnen. Jesus selbst war das Gebet unheimlich wichtig. Susanne hat es gerade schon gesagt, wir lesen immer wieder davon, dass Jesus sich zurückzieht und betet und die Ruhe sucht, das Gespräch mit seinem Vater. Und es zeigt sich auch darin, dass Jesus das letzte gemeinsame Mahl mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod mit einem ausführlichen Gebet beendet. Und dieses Gebet, das uns im Johannesevangelium überliefert ist, das unter dem Namen hohepriesterliches Gebet bekannt ist, das soll uns heute Denkanstöße dafür geben, was es bedeutet, dass wir als Osterleute beten. Bei dem schwedischen Karmelitenmönch Wilfried Stinnesen habe ich folgendes Zitat gefunden, das auch etwas ganz Grundsätzliches über das Gebet aussagt. Er schreibt: Im Gebet wenden wir uns direkt an Gott und wir wissen, dass verflossene Zeit und Zukunft in ihm zu einem ewigen Jetzt zusammenfließen. Sich für Gott im Gebet zu öffnen, ist, sich für die Ewigkeit zu öffnen. Mit etwas einfacheren Worten gesagt, Gebet ist eine ganz eigene Zeit inmitten unserer menschlichen Zeit. Wir nehmen uns Zeit im Hier und Jetzt und in unserer menschlichen Zeit wenden wir uns dem ewigen Gott zu, der über aller Zeit steht. Und am Ende seiner Lebenszeit hat Jesus sich ausführlich Zeit genommen zu beten. Für sich selbst, für seine Nachfolger, aber dann doch auch für die Welt. In seinem Gebet in Johannes 17 ist überliefert, welche Dimensionen das Gebet hat und haben soll, das auch Osterleute immer wieder mit Gott verbindet. Wenn Osterleute beten, dann nehmen sie sich Zeit. Zeit mitten im Hier und Jetzt, Zeit inmitten unserer menschlichen Zeit. Und sie nehmen sich zuallererst Zeit für Gott. Der Anfang des Gebetes Jesu in Johannes 17, Vers 1 zeigt das auf sehr anschauliche Weise. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel. Durch das Gebet richte ich meinen Blick und meine Aufmerksamkeit weg von mir, weg von meinem Tun, meinen Terminen und meinen Aufgaben. Und manchmal geschieht das sogar inmitten der ganz eigenen Betriebsamkeit, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen für das Gebet, dass wir unser Tun unterbrechen und dass wir unsere Aufmerksamkeit und unseren Blick auf Gott richten. Andersherum gibt es gerade in Zeiten besonderer Auslastung durch Beruf und Familie die Versuchung, sich in die Geschäftigkeit zu stürzen, die Zeit fürs Beten einzusparen, damit man all die Aufgaben schafft, die man so hat am Tag. Und wenn es aber dazu kommt, dass jeder Tag auf einmal ein Arbeitstag ist und jede Stunde eine Arbeitsstunde, und wenn auf einmal jeder Augenblick unseres Lebens unter den Anforderungen unseres Lebensumfeldes steht, dann wird unser Leben unbarmherzig. Und es wird nicht nur unbarmherzig, sondern es wird auch gottlos. Und zwar gottlos im wörtlichen Sinne, weil uns in allem Machen und Tun der Blick für den verloren geht, dem wir unser Leben verdanken und dem wir es auch verdanken, dass wir überhaupt machen und tun können. Beten unterbricht unsere Geschäftigkeit und richtet unseren Blick auf zum Himmel. Es verbindet uns mit dem, dem wir alles verdanken. Es verbindet uns mit Gott und lässt uns erfahren, dass der ewige Gott immer Zeit für uns hat, inmitten unserer Zeit, die uns manchmal viel zu knapp bemessen erscheint. Durch das Gebet trete ich in Beziehung zu Gott. Und dabei mache ich mir gleichzeitig als Mensch meine Stellung vor Gott bewusst. Denn im Gebet mache ich mir klar, dass ich Mensch bin und dass Gott Gott ist. Ich schaue auf zu Gott und ich mache mir selbst meine Abhängigkeit von Gott bewusst. Und indem ich Gott als Gott anerkenne und mir meine Abhängigkeit als Geschöpf von meinem Schöpfer bewusst mache, ehre ich Gott als Gott. Indem ich mich selbst als Geschöpf Gottes begreife, ehre ich Gott, weil ich dadurch gleichzeitig Gottes Souveränität anerkenne. Sich als Mensch Zeit zu nehmen für Gott, geht aber immer auch damit einher, dass ich mir Zeit nehme für mich selbst. Denn im Gebet geht es ja gerade darum, dass ich als Mensch in Beziehung zu Gott trete. Es geht also um mich und Gott. Es geht um dich und mich als Osterleute in Beziehung zu Gott. Und wenn Osterleute beten, dann machen sie sich bewusst, was sie von Gott als Schöpfer her sind und empfangen haben. Dieses Erinnern an Gottes Gaben und an Gottes Gnade in unserem Leben, das findet statt im Danken und im Loben. Genauso macht es Jesus, als er betet. Denn er erinnert sich im Gebet daran, was er von Gott empfangen hat. In Vers 2, du hast mir Macht gegeben. In Vers 4, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. In Vers 6, du hast mir Menschen anvertraut. Oder in Vers 8, du hast mir die Worte gegeben. Und genau dieses Erinnern an das, was wir von Gott empfangen haben, das ehrt Gott. Denn durch diese dankbare Erinnerung im Gebet machen wir uns bewusst, dass all das Gute, das uns widerfahren ist, ein Geschenk Gottes ist. Nicht Zufall, sondern wirklich ein Geschenk Gottes. Und schon im Vaterunser hat Jesus aber auch gezeigt, dass das Gebet auch das Formulieren von Wünschen und Bitten an Gott beinhalten darf. Und zwar auch an Wünschen und Bitten in Bezug auf mich als Betenden selbst. Zweimal bittet Jesus in Vers 1 und Vers 5, verherrliche mich, führe mich zu dir in deiner Ewigkeit. Im berühmten Friedensgebet, das Franz von Assisi zugeschrieben wird, heißt es anders: Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Hinter diesem Gebet steht die Vorstellung, es sei selbstsüchtig, vor Gott für sich selbst zu bitten. Ich denke, in diesem Gebet kommt ein falsches Verständnis von Demut zum Vorschein. Es ist natürlich nichts falsch daran, darum zu bitten, dass man selbst für andere Menschen zum Segen wird durch sein Reden und Tun. Aber was ist denn, wenn ich selbst Trost brauche oder Verständnis oder wenn ich die Gewissheit brauche, dass ich geliebt bin? Ich denke, gerade in diesen Bitten zeigt sich auch Demut gegenüber Gott. Denn ich akzeptiere mich selbst als den, der schwach ist, der bedürftig ist und der in vielerlei Hinsicht nicht fähig ist, seine Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Wenn ich also Gott um etwas bitte, dann, weil ich mir gleichzeitig mein eigenes Unvermögen eingestehe. Ich akzeptiere in diesem Moment, dass ich Mensch bin und dass ich Mensch in vielerlei Begrenzungen bin. Und ich blicke auf Gott, dem alles möglich ist, der Macht hat über Himmel und Erde. Gott um etwas zu bitten, das mich selbst betrifft, ist eine Form von Demut. Und sie ehrt Gott ebenso wie jeder Dank, den ich Gott entgegenbringe. Osterleute beten und sie nehmen sich dabei auch Zeit für andere Menschen. Das gilt zunächst für andere Osterleute, also für andere Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Auch darin ist uns Jesus Vorbild, denn er betet ganz ausgiebig für seine Jünger. In Vers 9 heißt es, ich bete für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Oder in Vers 11, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, dass sie eins seien wie wir. Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Oder Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir als Osterleute Fürbitte halten für andere Christinnen und Christen, dann folgen wir damit Jesus in seiner Fürbitte für uns bei Gott, dem Vater. Und Fürbitte, das brauchen wir als Christinnen und Christen auf der ganzen Welt in vielerlei Hinsicht. Wir brauchen die gegenseitige Fürbitte, weil wir als Christen in dieser Welt leben und weil wir als weltweite Gemeinde Jesu immer wieder die Erfahrung machen, dass die Welt der christlichen Gemeinde gegenüber ablehnt oder sogar feindlich begegnet. Gemeinde Christi, die Ablehnung oder sogar Verfolgung erlebt, die braucht Kraft und Mut, sich nicht anzupassen oder sich ganz zurückzuziehen aus der Welt, sodass sie gar nicht mehr Licht sein kann für die Welt. Und so bittet Jesus für seine Gemeinde, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gemeinde Jesu hat ihren Platz und ihren Auftrag mitten in der Welt. Und der Herr betet Jesus eben nicht darum, dass Gott seine Gemeinde aus der Welt nimmt, sondern dass er sie inmitten dieser Welt vor dem Bösen bewahrt. Das ist eine unserer Aufgaben als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, dass wir füreinander bitten um Bewahrung und um Gottes Kraft, damit wir als Gemeinden unseren Auftrag in der Welt erfüllen können. Dazu gehört, dass wir als Christen in diesem Land oder in Europa in den Blick nehmen, welche Diskriminierung und zum Teil physische Gewalt Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu in anderen Ländern erdulden müssen. Durch die Fürbitte lassen wir uns von Gott in Beziehung setzen mit den Glaubensgeschwistern, für die wir bitten. Und damit solche Fürbitte nicht im Allgemeinen stecken bleibt, ist es wichtig, dass wir den Mut haben, genau hinzuschauen. Hinzuschauen auf Länder und Regionen, in denen Verfolgung herrscht und auf das Schicksal konkreter Gemeinden und einzelner Menschen. Wir hatten letzte Woche einen Schwerpunktgottesdienst zu diesem Thema, zusammen mit Open Doors, und wir haben nochmal einen Eindruck davon bekommen, wie sie auf Verfolgungssituationen in dieser Welt hinweisen, wie sie die Schicksale von Gemeinden und Menschen konkret in den Blick nehmen und uns hier in unseren Breitengraden die Möglichkeit geben, Fürbitte konkret werden zu lassen. Häufiger als die Bitte um Bewahrung von dem Bösen bittet Jesus allerdings darum, dass er seine Gemeinde eins sein lässt. Gleich dreimal in Vers 11, 21 und 22 können wir diese Bitte Jesu nachlesen. Vielleicht liegt die größte Gefahr für die Gemeinde Christi tatsächlich nicht in der Anfeindung durch die Welt von außen. Vielleicht kommt die größte Gefahr aus dem Inneren der Gemeinde Jesu selbst. Bis heute gibt es eine andauernde Trennung und Spaltung innerhalb der Gemeinde Christi. Uneinigkeiten, die bis hin zu gegenseitigem Bekämpfen und gegenseitiger Ablehnung führen. Christen unterschiedlicher Gemeinde- und Konfessionszugehörigkeiten urteilen bis heute über den Glauben der anderen und sehen sich selbst auf der Seite der wahren Frommen. Die anderen, das sind dann die lauen Christen, die nur wenig Glauben haben oder nicht richtig glauben. Und das Schlimmste ist, wenn Gemeinden anfangen, sich gegenseitig zu ignorieren, sich einfach damit zufrieden geben, dass es sie selbst gibt und sie sich selbst genug sind. In unserer Gegenwart, auch in unserer gemeindlichen Gegenwart, erleben wir beides. Wir erleben in vielen Bereichen ein ökumenisches Zusammenrücken, vertrauensvolles und wohlwollendes Zusammenarbeiten auf den Ebenen wie der Evangelischen Allianz oder in der Stadtökumene hier in Kelkheim. Aber auch in unserer Region, hier in Main-Taunus-Kreis, gibt es einige christliche Gemeinden, die sich bewusst separieren und absondern wollen von dem großen Haufen von Scheinchristen. Um die Einheit des Leibes Christi zu beten und sich durch Gott selbst in Bewegung setzen zu lassen, nach Einheit zu streben, das ist und das bleibt eine wichtige Aufgabe jeder Gemeinde und jedes einzelnen Christen, egal welcher Konfessionszugehörigkeit. Einheit des Leibes Christi meint dabei nicht Einförmigkeit oder Eintönigkeit. Die Einheit, um die es geht, zeigt sich an der Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, dem Sohn. In unserem Predigttext betont Jesus immer wieder die Einheit zwischen Gott und ihm. Und gleichzeitig bleibt in dieser Einheit Gott immer Gott, der Vater. Und Jesus bleibt immer Jesus, der Sohn. Es gibt eine Einheit in der Verschiedenheit. Der berühmte zeitgenössische Theologe Eberhard Jüngel hat die Einheit des Leibes Christi als die Gemeinschaft des gegenseitigen Andersseins beschrieben. Und in dieser Formulierung ist das Wort Gemeinschaft vorangestellt. Dahinter steht die bleibende Aufgabe, als Gemeinden und als Gläubige zu lernen, zuerst immer darauf zu schauen, was uns verbindet. Nämlich Jesus Christus selbst, der Glaube an seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung, dass er uns vor Gott gerecht macht. Und die Formulierung gegenseitiges Anderssein macht deutlich, von dieser gemeinsamen Mitte her in Christus denken und leben alle Konfessionen her unterschiedlich. Und die Anerkennung des gegenseitigen Andersseins verzichtet darauf, sich als die wichtigere und bedeutendere, weil vielleicht ältere kirchliche Tradition anzusehen. Und an dieser Stelle braucht Gemeinde Jesu noch viel Gebet für sich selbst. Osterleute beten und nehmen sich aber auch Zeit für einzelne Christen, die in Not sind. Es sind nicht nur Situationen von Verfolgung und Unterdrückung, die uns als Christinnen und Christen Not machen. Das kann im persönlichen Bereich das Durchleben einer längeren oder schweren Erkrankung sein. Der Verlust geliebter Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes und vielleicht auch der eigenen Lebensperspektive. Unsicherheit in wichtigen Entscheidungen und Weichenstellungen im Leben. All das und noch viel mehr kann uns Not bereiten. Und durch die Fürbitte vor Gott im Gebet können wir einander in solchen schwierigen und herausfordernden Zeiten des Lebens tragen und begleiten. Nach der Predigt werden wir gleich die Möglichkeit haben, füreinander zu beten, Fürbitte zu halten und den Zuspruch von Gottes Segen in Anspruch zu nehmen. Menschen aus der Gemeinde sind bereit, mit dir zu beten über Dinge und Erfahrungen, die dich belasten, die dir Not machen. Osterleute beten und nehmen sich damit Zeit für andere Christen. Osterleute folgen dem Vorbild Jesu und beten und nehmen sich damit aber auch Zeit für die Welt. In Vers 9 gab es eine auffällige Formulierung von Jesus. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Diese Aussage Jesu ist zum Glück keine endgültige Aussage, sondern sie deutet innerhalb seines Gebetes eine Konzentrierung und Fokussierung auf die Gemeinde an. Jesus selbst weitet zum Ende seines Gebetes den Blick genauso auf die Menschen, die noch nicht Teil der Gemeinde sind. In Vers 20 erweitert Jesus seine Fürbitte zunächst um die Menschen, die durch die Jünger das Evangelium hören. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. In der Nachfolge Jesu ist es also ebenso unsere Aufgabe, für Menschen zu beten, dass sie zum Glauben finden, durch die Botschaft des Evangeliums, die wir als Gemeinde und als einzelne Osterleute durch Wort und Tat verkünden. Unser Auftrag ist es, zu beten für die missionarischen Bemühungen, die wir als Gemeinde voranbringen, die andere Missionsgesellschaften, wie der WEC zum Beispiel, voranbringen, hier in Deutschland und überall auf der Welt. Und zum Ende des Gebetes weitet Jesus seinen Blick aber aus, auch auf die ganze Welt. In Vers 23 heißt es, auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Als Osterleute folgen wir Jesus als unserem Vorbild darin, dass wir die Welt in unsere Gebete einschließen. Wir nehmen die erlösungsbedürftige Welt in den Blick, mit ihren Ängsten, mit ihren Nöten. Wir schauen auf Staaten und Regierungen, die nicht zum Wohl aller Menschen handeln, die in diesen Staaten leben. Wir nehmen genauso Menschen in den Blick, die in unserem Land und überall auf der Welt an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wir sehen die Not und die Konflikte in Familien, unter denen Kinder am meisten leiden. Wir sehen die Gewalt gegen Menschen. Wir beten darum, dass Menschen überall auf der Welt Gottes Liebe erfahren und in Gott Hoffnung, Trost und Erfüllung finden, auch in diesem Leben. Nach all dem können wir als Osterleute durchaus den Eindruck haben, dass es ganz schön viel ist, wofür wir eigentlich so beten sollen in der Nachfolge Jesu. Ja, es ist viel. Und in der ganzen Fülle, nicht nur unserer eigenen Lebensthemen, sondern auch der Menschen und Situationen, die unseres Gebetes bedürfen, kann sich ein Gefühl der Ohnmacht einstellen. Als Osterleute, als Ostermenschen, dürfen wir uns selbst vor Gott unsere Schwäche und unsere Ohnmacht eingestehen. Unser Unvermögen, all dem immer wieder und zu jeder Zeit gerecht zu werden. Beten ist kein Leistungskampf, sondern zuallererst Ausdruck unserer persönlichen Beziehung zu Gott, so wie ich es am Anfang entfaltet habe. Und gerade in der Nachfolge Jesu ist unsere Schwäche, unsere Ohnmacht nicht etwas, das uns von Gott trennt, sondern das wir vor Gott bringen dürfen und damit eingestehen, du Gott bist Gott und ich bin Mensch mit vielen Begrenzungen. In der jüdischen Tradition gibt es eine Erzählung über den Rabbi Mendel. Der wurde auch einmal gefragt, wie es ihm denn gelingt, all die Not von Menschen, die an ihn herangetragen wird, trotz seiner beschränkten Zeit in der Fürbitte vor Gott zu bringen. Und der Rabbi Mendel antwortete, von der Not jedes Menschen ist eine Spur in meinem Herzen eingeritzt. Im Gebet öffne ich mein Herz und sage, Herr, lies ab, was hier geschrieben steht. In dieser Erzählung spiegelt sich eine entlastende Hoffnung, die auch uns als Osterleute hilft, entspannter zu beten. Wenn wir beten, nehmen wir uns Zeit und wir öffnen vor Gott unser Herz mit allem, was dort eingeritzt ist. An Lob und Dank, wie auch an persönlichen Sorgen und Nöten, aber auch den Nöten von Menschen in unserem Umfeld und in dieser Welt. Unser Vater im Himmel sieht und kennt unser Herz. Und er wird auch das, was wir nicht wörtlich ausgesprochen haben, in unseren Herzen ablesen können. Amen.